Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Bei den Bregenzer Festspielen hat heuer Karl-Maria von Webers Freischütz Premiere. Eine der populärsten Opern der Musikgeschichte, die deutsche romantische Oper schlechthin, um die Opernintendanten allerdings seit vielen Jahren einen großen Bogen machen. Und wenn, dann misslingen die neuen Produktionen regelmäßig. Denn an die deutsche Romantik will niemand mehr glauben. Schon gar nicht an eine Musik, die ja bekanntlich Wunschkonzertcharakter hat. Willkommen im Musiksalon. Jägerchor, eine der Wunschkonzertnummern aus dem Freischütz von Karl Maria von Weber. Eine Oper, die in Misskredit geraten ist, gerade wegen ihrer populären Nummern, die scheinbar suggerieren, hier werde harmloses Unterhaltungstheater geboten. Tatsächlich steht der Freischütz auf halbem Wege zwischen der Wiener Klassik und der großen Romantik eines Richard Wagner, der zugegebenermaßen Weber ungeheuer viel verdankt hat. Wenn auch nicht unbedingt den populären Chorton, den er aber auch aufgenommen hat, hin und wieder. Denken wir an den Tannhäuser, denken wir an die Meistersinger von Nürnberg. Und wie bei Wagner sind diese populären Nummern eingebunden in ein dramaturgisches Geflecht, das durchaus doppelten Boden hat, auch musikalisch. Nur, dass wie bei Mozart zuvor schon in den Singspielen, in der Entführung aus dem Serail oder in der ja auch singspielartig mit Dialogen gebauten Zauberflöte, zwischen den großen dramatischen Nummern die leichtgewichtigen, liedartigen Unterhaltungsnummern stehen. Die konnte Weber auch komponieren. Etwa sein Ännchen, die Lichte. Leichtlebige der beiden großen Frauenfiguren im Freischütz, die schon einmal darüber philosophiert, wie das ist, wenn ein junges Mädchen einem schlanken Burschen schöne Augen macht.
Kommt ein schlanker Bursch gegangen, blond vor Locken oder braun, von Auge und rot an Wangen. Ein nach dem kann man wohl schauen, ein nach dem kann man wohl schauen, ein nach dem kann man wohl schauen.
Eine veritable Singspielarie im federnden Polonaisenrhythmus, den Karl Maria von Weber so geliebt hat und auch in vielen Instrumentalkompositionen verwendet hat. Solche Nummern gibt's im Freischütz. Sie waren, wie gesagt, zu Wunschkonzert tauglich, haben aber übertüncht. wie tiefgründig es in dieser Oper eigentlich zugeht. 1820 entstanden ist dieser Freischütz, wie gesagt, auf halbem Weg schon zu Richard Wagner unterwegs, der damals ja gerade erst 7 Jahre alt gewesen ist. Weber war in vielen Dingen ein Vorreiter, auch in der Musikdramatik. Also hat er natürlich auch den Singspielton, den er eben auch anschlagen konnte, eingebunden in eine vielschichtige Dramatik, die hier und da scheinbar unvermittelt überfallsartig hereinbricht. Ein böhmischer Walzer wird da auch getanzt in diesem Stück von den Bauern, die gerade den Jägerburschen Max gehänselt haben, weil er beim Wettschießen einem Bauernburschen unterlegen war und doch eigentlich mit einem Probeschuss demnächst die Hand seiner geliebten Agathe errittern müsste. Der Tanzspaß der Bauern, der Walzerrhythmus, der sich langsam mit den Tanzenden entfernt, verwandelt sich, mir nichts, dir nichts, in den aufgeregten, verzweifelten Herzschlag des Jägerburschen, der von Zukunftsängsten erfüllt ist.
Trag ich nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung raubt.
Das ist der dramatische Rahmen, hochexpressiv, den Karl Maria von Weber der Arie seines Max gegeben hat, deren Hauptteil durch die Wälder, durch die Auen wiederum eine Wunschkonzertnummer ist, allerdings eine, die auf höchst gefährdetem Terrain gesungen wird. Es geht nicht zu wie im Heimatfilm, im Freischütz, ganz und gar nicht. Mich umgarnen finstere Mächte, singt Max, und er stellt die Frage, lebt kein Gott? Das Stück spielt nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, also mitten im 17. Jahrhundert, erschien aber auf der Bildfläche kurz nach den Napoleonischen Kriegen, am Beginn eines Biedermeier, das 200 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs noch einmal in eine bittere Revolution gemündet ist, die vorletzte, ehe dann der Erste Weltkrieg Anfang des 20. Jahrhunderts die alten Herrschaftsformen endgültig hinweggespült hat. Der Teufel ist schon da, auch im Freischütz. Die finsteren Mächte umgarnen den verzweifelten Max, der als blendender Schütze gegolten hat und jetzt gerade von einem Bauerntölpel überholt worden ist beim Wettschießen. Wie soll er da den Probeschuss bestehen, der ihm erst die Hand seiner Agathe sichern wird? Der Teufel ist schon da, wie gesagt. Kaspar, der zweite Jägerbursche, und er versucht jetzt, den guten Max in den Abgrund zu ziehen. Zunächst einmal mit einer scheinbar harmlosen, wieder wunschkonzertartigen musikalischen Nummer, einem Trinklied, das vom irdischen Jammertal singt, in dem man sich's doch gut gehen lassen kann.
Hier im irdischen Jammertal, wär doch nichts als Klapp und Qual, trinkt erst doch nicht Trauben. darum bis zum letzten Hauch setz ich auf Gott Bacchus Bauch meine Wese glauben, meine Wese glauben.
Die böse pfeifenden Piccolo-Flöten in dieser Arie, die verraten uns schon, dass da der Teufel im Spiel sein könnte. Und tatsächlich, Kaspar ist dem Teufel, der hier den Namen Samuel trägt, längst verfallen. Er beherrscht die Kunst, Freikugeln zu gießen. Im Original der deutschen Volkssage, die dem Freischütz zugrunde liegt, waren das 63 Stück, die man im Wald in der Wolfsschlucht unter Anleitung des Samuel gießen konnte und die sichere Treffer versprochen haben. Kaspar musste dafür dem Teufel eine zweite Seele versprechen, die er ihm zuführen würde. Und da ist Max jetzt ein dankbares Opfer, denn er muss ja seine Agathe erringen und da muss er den Probeschuss sicher abgeben können. Also lässt er sich in seiner Verzweiflung überreden, des Nachts in der Wolfsschlucht zu erscheinen, um seinerseits in den Besitz von Freikugeln zu kommen. Seine wahre schwarze Seele verrät Kaspar dann, wenn er allein auf der Bühne ist. Eine Arie, schweig, damit dich niemand warnt, in einer musikalischen Finsterheit, die ganz eindeutig auf der berühmten Pizarro-Arie, der Rache-Arie, im ersten Akt des Fidelio von Beethoven basiert und dessen Stilmittel in die deutsche Romantik hereinkatapultiert.
Triumph, Triumph, Rache, Geli, Triumph. triumph die Rache glied, triumph die Rache glied.
Kontrast zu dieser Seelenfinsternis steht, bevor wir dann erleben, wie diese Freikugeln dann wirklich gegossen werden, das erste Bild des zweiten Akts des Freischütz. Da kommen die beiden jungen Damen ins Spiel. Agathe und das lustige Entchen, das der melancholisch vorsichtigen Agathe immer wieder gute Laune zusprechen muss. Das gelingt mit den entsprechenden Singspielnummern. Ist im Übrigen aber ein kluger dramaturgischer Kunstgriff von Weber und seinem Librettisten Friedrich Kind. Denn die Figur des Entchens, die gab es ursprünglich gar nicht, sondern sie ist ein Destillat von Charakterzügen der alten Mutter Anna, die in der Volkssage vorkommt und die viel melancholischer ist als das fröhliche Mädchen. Aber der guten, seelenvollen Agathe, der Primadonna dieser Oper, ist ein wunderbares Gebet zugedacht, in dem sich Weber wiederum als Liedmeister erweist, aber die Melodik hat bei aller Schlichtheit Größe. Welch gute Hand für Dramaturgie Karl Marie von Weber hatte, erkennt man daran, dass er seine Primadonna nicht einfach nur ein schönes Gebet singen lässt, sondern dass er diese Szene ausweitet zur großen Primadonnenarie, wie wir sie schon bei Mozart vorgezeichnet finden und dann in Beethovens Fidelie in der großen Leonorenarie immer wieder bewundern. Und hier die Agathenarie mündet ebenfalls in ein jubelndes, zuversichtliches, wenn wir so wollen, auch utopisches Finale. Formal gesehen erleben wir hier Karl Maria von Weber als gelehrigen Schüler seiner Vorgänger. Was nun folgt in der Oper, ist das Urbild der romantischen Gespensterszene, die dann oft kopiert, aber nie wieder erreicht worden ist. Die Wolfsschluchtszene ist Webers ureigenste Erfindung, ein einzigartiges Pandemonium von szenischen und musikalischen Horror-Effekten, das darf man nicht mit Geisterbahn verwechseln, das lotet tief in die Abgründe der menschlichen Seele, deren schwarze Elemente da in Musiktheater verwandelt werden. Max erscheint tatsächlich bei Kasper in der Wolfsschlucht, der Teufel wird angerufen und statt in der Sage 63, es werden nur 7 Freikugeln gegossen, die aber in einem emotionalen und dramatischen Crescendo sondergleichen.
Schütze, der im Dunkeln wacht, Samuel, Samuel, hab Acht. Steh mir bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei, segne 7, 9 und 3, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel, Samuel, herbei!
Thank you.
der im gespenstischen Pianissimo verklingende Mollakkord am Schluss dieses zweiten Aufzugs des Freischütz von Karl Maria von Weber besiegelt regelmäßig die Bankrotterklärung der jeweiligen Regisseure. Es ist leicht, sich über die Schauerromantik deutscher Provenienz lustig zu machen. Es ist heutzutage offenbar schier unmöglich, dieses Pandemonium, dessen psychologische Brisanz künstlerisch wohl außer Zweifel steht, in seiner Tragweite auf der Bühne auch nur annähernd erahnen zu lassen. Webers Dramaturgie ist absolut genial. Auf den scheinbaren Sieg der finsteren Mächte folgen wieder singspielartige Szenen, unter anderem wiederum höchst wunschkonzertverdächtig das Lied vom Jungfernkranz, das so harmlos in der Oper nicht ist, wie es gern gesungen wird von Mädchenchören. Der Jungfernkranz, der der jungen Braut Agathe überreicht wird, entpuppt sich beim Entpacken als Totenkrone. Und da fällt es dann schwer, in der letzten Strophe den fröhlichen Tonfall wieder zu finden. Der Teufel ist im Spiel. Die Szene verebbt gespenstisch.
Das ist, da hat die alte, halbblinde Bodenfrau gewiss die Schachteln vertauscht. Aber was fangen wir nun an? Weg damit. Einen Kranz müssen wir doch haben.
Vielleicht ist dies ein Wink von oben. Der fromme Eremit gab mir die weißen Rosen so ernst und bedeutend. Windet mir daraus die Brautkrone.
Ein herrlicher Einfall. Sie verschlingen sich wie von selbst und stehen dir allerliebst. Doch nun lasst uns gehen, unsere Begleiter werden sonst ungeduldig. Singt, singt.
Es kommt, wie es kommen muss. Der Probeschuss naht, alles wartet auf die Braut. Der Erbförster bittet aber den Fürsten, den Probeschuss schon vor Erscheinen von Agathe abhalten zu lassen.
Wo ist die Braut? Ich habe mich nach ihr erkundigt und so viel zu ihrem Lobe gehört, dass ich auf ihre Bekanntschaft recht neugierig bin.
Der Zeit nach muss meine Tochter bald hier sein. Doch wollt ihr mir gnädig Gehör schenken, Herr Fürst, so lasst den Probeschuss vor ihrer Ankunft ablegen.
Wohlauf, junger Schütz! Einen Schuss wie heut früh, deine drei Ersten, und du bist geborgen. Siehst du dort oben auf dem Zweige die weiße Taube? Die Aufgabe ist leicht. Schieß!
Schieß nicht, Max! Ich bin die Taube!
Oh, fire!
Ich bin die Taube, sagt Agathe. Und tatsächlich scheint es so, als hätte Max anstelle der Taube, die er hätte erschießen sollen, seine eigene Braut getroffen. Der Schock sitzt, aber mit den letzten Takten, die wir gehört haben, erholt sich das Mädchen wieder. Sie hat überlebt. Das ist die große Abweichung, die sich Librettist Friedrich Kind und Komponist Karl Maria von Weber erlaubt haben gegenüber der Volkssage, die die Grundlage zum Freischütz bildet. Tatsächlich stirbt das Mädchen in der Volkssage und der Schütze wird nicht begnadigt, weil ein Eremit wie der Deus Ex Machina erscheint und um Gnade bittet, sondern er verendet im Irrenhaus. Einen solchen Schluss wollten Kind und Weber dem Publikum des Jahres 1820 nicht zumuten und so gibt es im Freischütz ein Happy End. Auch das wollen Regisseure heutzutage nicht gern wahrhaben und erfinden die erstaunlichsten Verballhornungen. Weber nimmt die utopische Melodie der großen Arie der Agathe hier in strahlenden C-Dur wieder auf. Utopisch ist das, wie das ebenfalls in C-Dur komponierte Finale des Fidelio von Beethoven. Ob unsere Zeiten einer guten Zukunft wirklich so sicher sind, dass wir uns über solche Utopien hinwegsetzen können, wer mag das entscheiden? Halten wir uns an Weber und den positiven Schluss seines Freischütz. Das war unser kleiner musikalischer Rundgang durch Karl Maria von Webers große Oper aus Anlass der Freischütz-Premiere bei den diesjährigen Bregenzer Festspielen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.